Als das Istanbuler Team wieder hinten runterfiel, war klar, was es Märkte gibt, die vielleicht Interesse haben, die auch Kapital haben, die aber am Ende nicht das Produkt haben, also nicht die Qualität bringen können, die man sich dann eben vorstellt. Dazu müsste man dann eben einen langsamen Aufbau machen. Und wie es halt in all solchen Dingen ist, muss man wahnsinnig viel reglementieren, meiner Meinung nach. Also vielleicht hat man zu früh diese Teams auch laufen lassen. Denn ich sehe nicht alleine die Schuld bei der ELF, dass manche Dinge nicht so funktionieren. Also gerade diese Competitive Balance. Da müssen sich die Teams schon auch selber rechtzeitig zusammensetzen und den Weitblick haben, dass das nicht gut geht, wenn man das mit der Brechstange versucht und sagt, ja, jetzt hole ich mir den und den und ne. Also ich war ja in der ELF und ich kann dann nur sagen, ich habe da mit jemandem verhandelt, den ich gut kannte und die Trainer gut kannte, die Schule gut kannte und habe natürlich dann, damals war es eben der Salary Cap, die höchste Summe gleich genannt und habe gesagt, du, bei dir mache ich gar nicht lange rum. Und der mir dann zur Antwort gegeben hat, Kollegen von mir aus einem anderen Team waren zwei Drittel, also ja, zwei Drittel höher schon direkt. Und dann merkst du eben, okay, da gibt's ein Ungleichgewicht, ne? Da ist irgendwas in Ordnung.
Es gibt erste Neuigkeiten zu unserem neuen Projekt, aber da kommen wir gleich dazu, denn wir sind der Football Now Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, Videocutter, Audiocutter und Podcastberater. Und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Head Coaches Europas, Martin Hanselmann. Servus.
Johannes, grüß dich, hallo.
Martin, wie ist die Lage? Du hast ein paar Tage Urlaub. Ja,
Ja,
wie
ich hatte
geht's
ein
dir?
paar Tage Urlaub. Aber das war jetzt nicht irgendwie was Weltbewegendes, sondern einfach mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen Ruhe finden. Und war auch gut. Also muss ich sagen, hat mir gut getan, viel geschlafen. Ich bin einer dieser begnadeten Menschen, die schlafen können. Mich kannst du überall hinlegen und ich schlafe ein.
Okay.
Also ja, viel, viel geschlafen. Aber ja, jetzt wieder mit neuer Energie gestartet und vorwärts und ja. Football haut nah, ne?
Football haut
Erleben.
nach, geht weiter, ne? Ja. Ja, bei mir steht der Urlaub erst ein bisschen später an. Ich bin im August noch mal ein paar Tage unterwegs, noch mal 2 Wochen im September. Ja, aber wird dann auch gut werden, ja. Kommen wir gleich mal zu unserem Hauptthema. Wir haben viel Feedback bekommen, Martin, zu dem Thema, ein Projekt mit Schuhan und mit dir, wie das so ankommen wird von der Community. Franklin hat geschrieben auf Spotify, ich will das Schuhan versus Martin Format. Silva hat auch geschrieben, bitte den Schuhan und Martin Podcast. Yes zum neuen Format von Kerstin auch. Dann auch Tommy hat geschrieben, das wäre richtig geiler Scheiß. Martin und Schuhan, Talk, Do It. Dann von Moritz, Schuhan und Martin sind ein tolles Duo. Wäre klasse, die beiden öfters zu hören. Wilat hat auch geschrieben, super Folge, super Idee mit dem Podcast. Werde ich auch beim nächsten Podcast-Abonnent sein. Ja. Und dann auch nochmal von nur Zahlen und so, ja bitte. Und wir haben sogar auch noch eine Mail bekommen dazu von Jens. Moin, kurzes Feedback aus der Bahn. Bitte bring dieses Duo zu YouTube oder anderswo zusammen. Als älteres Semester gefällt es mir sehr, wenn es Formate wie diese geben würde. Grüße, jene. Ja. Also Martin, müssen wir was machen, ja?
Auf geht's, los geht's. Ja, ist doch also eine tolle Idee. Und glaube, ich verrate zu viel, wenn ich sage, vor allem ihr seid ja schon am Arbeiten daran,
Ja.
dass wir das hinkriegen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ein tolles Format wird. Ich freue mich, mit dem Schuhan macht es unheimlich viel Spaß, über Football zu reden.
Ja.
Und wäre toll, wenn wir das hinkriegen.
Genau. Also wir sind da stark dran an dem Thema. Ich habe verschiedenste Gespräche schon geführt auch. Gibt es jetzt auch schon eine WhatsApp-Gruppe, Martin? Also jetzt wird's ernst. Und wenn wir genaueres sagen können, dann werdet ihr es da auch bei uns im Podcast natürlich mit als erstes hören. Ja. Genau, aber es sieht aktuell sehr gut aus, ja.
Das
Dass wir
freut
da was
mich ja
machen können,
sehr.
ja. Also wir sind dran, dass wir euch da was Cooles bieten können. Wie es im Detail aussehen wird, werdet ihr dann auf jeden Fall erfahren. Dann gibt es ja noch was Neues, da haben wir jetzt noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber wir haben ein neues Cover bei uns im Podcast, Martin. Und zwar hat die Carmen Hiller, die ist Designerin, die hat mal so schnell mal so nebenbei so ein bisschen unser Cover mal optimiert. Und ja, also ich finde, es sieht echt richtig gut aus. Man merkt, wenn jemand vom Fach da nochmal drüber schaut und diese ganzen Feinheiten und Details, als erste Cover habe ich so erstellt, einfach mal so auf Canva gesagt, okay, so und so, könnte es mir gefallen, ja, aber jetzt von der Expertin dann nochmal, die da nochmal auf ganz andere Sachen achtet. Die hat mir auch ein bisschen so erzählt, auf was sie da jetzt geachtet hat und so. Das merkt man dann doch. Und ich finde, das sind so Sachen, die man unterbewusst vor allem wahrnimmt, die es dann richtig gut machen. Was sagst du zu unserem neuen Cover, Martin?
Also ich finde es auch cool. Ich finde es ja klasse und ohne dir jetzt nahe treten zu wollen, aber man sieht halt, dass alles einfach ein Handwerk ist. Ne? Wenn jemand das gelernt hat, dann kommt da einfach ruckzuck was anderes raus. Das finde ich immer spannend, weil ich das ja überall glaube. Also ich glaube auch, dass Künstler ein gewisses Handwerk haben, Schauspieler oder so. Das ist alles, das sind viele Dinge, ist ein Handwerk, das du lernen kannst. Und natürlich ist es immer leichter, wenn du Talent dazu hast. Aber das ist auch beim Coaching so. Ne? Coaching ist und Sport generell oder Coaching ist auch ein Handwerk. Das sind bestimmte Dinge, die du einfach beachten musst. Und wenn du die beachtest, dann geht da schon mal was vorwärts. Und deswegen sieht man das schon. Ich finde es auch ein ganz cooles Cover jetzt, das neue. Und freue mich auch darüber. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur wieder T-Shirts drucken und ja, was hast du noch? So Autoaufkleber und so weiter hast du noch gehabt, ne? Die wir mal in der Scheibe drin hatten oder so.
Genau, da können wir jetzt was, müssen jetzt mal schauen, ob wir was Neues dann auf die Beine stellen. Wenn ihr Merch von Football Haut nah wollt, gebt mal Bescheid. Vielleicht, ja, können wir dann da auch mal was starten mit Richard Zaller oder so. Zaller Sports, schauen wir mal, ja, vielleicht.
Richard kann man da bestimmt fragen, der ist da bestimmt gleich Feuer und Flamme, wenn wir da was machen, das sicherlich, ja.
Ja, aber ich habe auch so ein bisschen mit dir darüber gesprochen, weil ja auch das Thema KI, ne, die ja auch viel erstellen kann, aber da fehlt dann so dieses, was dieses, ja, die Seele dann auch irgendwie ausmacht von so einem Bild, von sowas. Ich glaube, das merkt man dann schon, wenn da jetzt die Carmen in dem Fall dann so das Cover dann dementsprechend erstellt. Wie siehst du so ein
Ich
Thema, Martin?
denke, noch ist es die Empathie, die der KI fehlt. Inwieweit man da was machen kann, da bin ich weit weg von Computern und KI, aber ich bin da ganz bei diesem Zukunftswissenschaftler und diesen Zukunftsforschern, die da einfach sagen, wir Menschen müssen uns unbedingt auf die Soft Skills stützen und die viel mehr wieder bearbeiten, also musische Dinge, künstlerische Dinge, kreative Sachen, Sport, Bewegung, Bewegungslehre. Ohne das werden wir verlieren, weil die KI ist einfach besser als wir, wenn es um 1 und 0 geht. Ne? Also wenn es um klare Entscheidungen geht, bin ich mir sicher, ist die KI besser als wir. Was uns abhebt, ist einfach die Nuancen, die es zwischen Himmel und Erde gibt und diese Energien, die wir da, die wir einfach empfangen können, die einfach ein Computer gar nicht empfangen kann. Noch nicht, also noch, ich bin da also nicht weit drin. Also da auch wieder ganz vorsichtig gesprochen, ne? Ich bin da natürlich überhaupt nicht weit drin, aber das sind so meine Gedanken zu dem ganzen Thema KI. Ich bin auch davon überzeugt, dass uns die KI schlägt. Auch die Robotik wird uns schlagen. Da sind wir so gut, dass wir sowas erstellen können. Das ist ja ein Wunder für mich eigentlich, ne, wenn man das machen kann. Nur das Thema Empathie und fünfmal gerade sein zu lassen, das kann eben eine KI wahrscheinlich nicht. Da kannst du tausendmal sagen, fünf ist jetzt gerade, und dann sagt irgendwie der Reif, fünf ist nicht gerade.
Ja,
Aber
also
spannendes Thema.
ich habe da auch mal so einen Vortrag auch mal gehört über KI und dann war auch so das Thema, naja, es wird halt alles irgendwann gleich dann. Weil so ein kreativer Mensch, der macht dann doch mal sowas, so Künstler dann, die machen doch mal sowas komplett Verrücktes dann irgendwie. Und eine KI, die wird dann eher, also ne, wenn man alles nur bei KI produzieren lässt, dann schaut alles irgendwann gleich aus. Und ich habe auch mal von dem sehr bekannten Zukunftsforscher Sven Gabor-Jansky auch mal ein Interview gehört, wo er auch sagt, das Thema Empathieberufe wird in Zukunft mega wichtig werden, so dass wir uns Menschen auch wieder abgeholt fühlen. Und ja, bin gespannt, was da kommen wird.
Ja, du, es ist immer so ein ganz einfaches Beispiel. Stell dir mal vor, ein Polizist ist KI gesteuert, ne? Und ein Kind läuft bei Rot über die Ampel, ne? Irgendeiner geht hin und sagt, hey, das darfst du nicht machen, lass das mal. Das ist so eine Art Verwarnung. Ein KI hat nur 0 und 1, ne? Und er sagt es dann ab der Größe von Dings gibt's das oder, also, schwierig. Wobei ich da niemandem was sagen will. Die KI-Forscher sagen ja auch, irgendwann kriegen sie das hin, dass man das programmieren kann. dass da ein Umdenken oder ein Denken gibt. Ne? Das kann ich mir halt nicht vorstellen.
Ja.
Aber ich bin 1963 geboren, das muss ich mir jetzt auch mal nicht vorstellen können. Ich glaube, dass da junge Menschen sich viel, viel mehr noch vorstellen können. Also diese Entwickler, diese Silicon Valley-Leute, die können sich da viel mehr vorstellen, als ich in meinem Kopf habe. Bin auch kein Raketenwissenschaftler. Ne? Bin froh, wenn ich so ein Footballspiel auf die Reihe kriege.
Das reicht ja schon, ja. Ja, schauen wir mal, wo sich alles hinentwickeln wird. Wir werden damit arbeiten müssen, so versuchen, unseren Alltag zu integrieren, um auch effizient zu bleiben. Komplett davon Abstand halten wird, denke ich, in den meisten Berufen schwierig sein, sich davon komplett
zu halten. Wie viel KI gibt es im Sport irgendwann? Ne? Wie viel KI kommt und
ja,
wird kommen, bin mir sicher. Und, ja, und ganz ehrlich, also jetzt auch als Trainer, wenn du heute eingibst, stell mir einen Trainingsplan für Anfänger in dem und dem Bereich, kriegst du eine recht gute Antwort.
Ja, okay.
Ich hab das probiert, du kriegst eine gute Antwort. Ne? Also das funktioniert schon. Wenn das dann ins Detail geht, dann wird's blöd, dann wird's komisch, weil da geht es wieder um Empathie, da geht es um Empfinden eines Athleten. Aber wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich möchte mal anfangen, habe gar keine Ahnung, will mal wissen, ich möchte dies und jenes machen, und du gibst es ein, dann wirft dir das einen relativ guten Trainingsplan aus.
Okay, krass. Krass, also, krass. Ja. Naja, ja. Aber nochmal vielen Dank an die Carmen, dass sie hier unser Cover erstellt hat. Wer da auch mal Unterstützung braucht von Grafikdesigner, Designerin, werden wir euch mal verlinken. Die macht auch so Bandenwerbungen für Stadien und alles Mögliche, was so mit Grafikdesign zu tun hat. Genau, dann gehen wir mal weiter zu einem anderen Thema. Und zwar, da haben wir auch eine Nachricht bekommen von Marotta MA. Ich fände es echt schade, wenn die ELF kaputt geht. Ich war letztes Jahr beim Endspiel und auch in der Saison oft im Stadion. Und es wäre schade, wenn das ins Wasser fällt. Aber so kann es tatsächlich auch nicht weitergehen. Wenn meistens nur 1 bis 2 Spiele pro Spieltag guckbar, also anschaubar sind. Aber wenn ich im Podcast höre, dass Teams nicht mal Übernachtungen bekommen, sehe ich, glaube ich, schwarz. Das ist ja eigentlich das bare Minimum. Ja. Martin, Thema ELF und EFA, EFA.
Ja, großes Thema, denke ich, ne? Für uns auch, für uns alle, für alle Football-Fans ist jetzt ein großes Thema. Ich glaube, grundsätzlich mal ist über die sozialen Medien, das ist ja ein Medium, das dafür geschaffen ist, wird ja vieles als viel besser dargestellt, als es tatsächlich in seinem Fundament ist. Und vielleicht ist es auch so vielen Fans gar nicht klar, mit welchen Hürden die einzelnen Teams zu kämpfen haben, um dieses Produkt auf die Beine zu stellen. Umso mehr ist es ja auch eigentlich toll, was bis jetzt passiert ist in der ELF und wie weit es gekommen ist, das muss man ja auch mal dazu sagen. Und es ist da schon auch viele Leute gibt, wer die Feine gesagt gegeben hat, noch gibt es ja und ich denke, die wird es auch weitergeben, die ELF. Für mich ist das Produkt nach wie vor entstanden, weil der deutsche Verband einfach zu lethargisch war, über Jahre, über ein Jahrzehnt lang nicht mehr sich weiterentwickelt hat, nicht weitergemacht hat, nichts entwickelt hat. Das war die Berechtigung der ELF, dass das jetzt so gekommen ist. Ob Europa am Ende so ein Konstrukt wie die NFL oder die NBA verträgt, ob das möglich ist, mit dem Hintergrund unserer Sportkultur, ist die zweite Frage. Sicherlich, fast alles, was in den USA gibt, ist ja auch in Europa irgendwann mal entstanden oder entsteht in Europa. Sicherlich wird es einen Markt dafür geben. Aber die Frage ist, wie lange es dauert, beziehungsweise, da haben wir auch schon oft darüber gesprochen, wie viel ist man bereit, da rein zu investieren? Also wenn man dieses Modell nimmt, sagt, ich investiere da mal mit der Gießkanne über alles drüber und dann schaue ich, was nach so und so vielen Jahren übrig bleibt, dann musst du natürlich brutal viel da rein investieren, damit du es zum Laufen bringst. Oder aber du gehst her und sagst, schön brav Deutsch, du machst mal ein Produkt und wenn das läuft, dann weiterst du das, dann expandierst du. Das sind die Möglichkeiten, die man da hat, meiner Meinung nach. Bei beiden Varianten, beziehungsweise bei der Variante mit langsamem Aufbau, kann es ja halt sein, dass sie irgendwann mal die Spieler wegbrechen, weil sie nicht entsprechend honoriert oder wertgeschätzt werden. Das ist das Wort, die Wertschätzung, was sie viele Mitarbeiter brauchen. Wir haben ja auch oft schon darüber gesprochen, die ELF-Teams sind Firmen, das sind keine Vereine, also ein Firmenkonstrukt. Manche haben jetzt begonnen, einen Verein darunter zu setzen, da reinzusetzen. Ich wage jetzt mal zu bezweifeln, aber ich bin kein Fachmann, ob das steuerlich alles so toll ist, ob das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das weiß ich auch nicht. Entzieht sich meine Kenntnis. Aber wir haben da ja so ganz oft drüber gesprochen und da komme ich wieder zurück zum Anfang. Es ist natürlich mit unserer Sportkultur schwierig, so ein Produkt auf den Markt zu bekommen.
Ja.
Vor allem auf die Art und Weise, dass man sagt, wir expandieren auf Teufel komm raus und wir wollen 24 Teams oder 26 Teams innerhalb von so und so vielen Jahren. Da war es klar, dass da irgendwelche hinten runterfallen. Eigentlich war es klar mit Istanbul. Als das Istanbuler Team wieder hinten runterfiel, war klar, dass es Märkte gibt, die vielleicht Interesse haben, die auch Kapital haben, die aber am Ende nicht das Produkt haben, also nicht die Qualität bringen können, die man sich dann eben vorstellt. Dazu müsste man dann eben einen langsamen Aufbau machen. Hm. Und wie es halt in all solchen Dingen ist, muss man wahnsinnig viel reglementieren, meiner Meinung nach. Also vielleicht hat man zu früh diese Teams auch laufen lassen, denn ich sehe nicht alleine die Schuld bei der ELF, dass manche Dinge nicht so funktionieren. Also gerade diese Competitive Balance, da müssen sich die Teams schon auch selber rechtzeitig zusammensetzen und den Weitblick haben, dass das nicht gut geht, wenn man das mit der Brechstange versucht und sagt, ja, jetzt hole ich mir den und den und ne, also ich war ja in der ELF und ich kann dann nur sagen, ich habe da mit jemandem verhandelt, den ich gut kannte und die Trainer gut kannte, die Schule gut kannte und habe natürlich dann, damals war es eben der Salary Cap, die höchste Summe gleich genannt und habe gesagt, du, bei dir mache ich gar nicht lange rum und der mir dann zur Antwort gegeben hat, Kollegen von mir aus einem anderen Team waren zwei Drittel höher schon direkt.
Okay.
Und dann merkst du eben, okay, da gibt's ein Ungleichgewicht, ne? Da ist irgendwas in Ordnung. Versuchst du dann zu kompensieren und zu machen. Und wir hatten das ja auch in den 90er Jahren in der GFL, muss man auch sagen. Da gab's auch Mannschaften, die Hamburg Blue Devils, Braunschweig und so weiter, die hatten einfach wahnsinnig viel Geld und haben alle anderen abgeledert. In unserem Sportsystem kann man sagen, naja gut, der hat halt genügend Geld. Wenn du aber was aufbauen willst, so eine Liga, die überhaupt nicht in unsere Kultur passt, dann wäre ich der Meinung, dass man da vielleicht das besser reglementieren muss. Wie man das kann, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das wären so die Gedanken, die ich dazu hätte, zu sagen, okay, das muss man anders irgendwie angehen. Wenn wir jetzt davon reden, dass es eben einige Teams gibt, die sehr unzufrieden sind nach 5 Jahren, dann ist es auch deren Berechtigung, also gar keine Frage, ne? Das ist deren Recht zu sagen, du, ich bin unzufrieden. Was schlimmer wäre, meiner Meinung nach, wäre eine Abspaltung. Dann hätten wir noch mehr liegen. Weiß nicht, ob die was bringen, ob das besser wird. Meine Idee dazu wäre, sich vor allem jetzt zu den nationalen Verbänden zu wenden, an die nationalen Verbände zu wenden und mit denen gemeinsam Lösungen zu finden. Ob man das will oder nicht, weiß ich nicht, aber das wäre halt so mein Lösungsvorschlag. Meine Lösungsidee wäre jetzt zu sagen, okay, wir müssen uns da mit den nationalen Verbänden jetzt zusammensetzen und müssen gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Und vor allem glaube ich, dass das größte Problem sicherlich die Finanzen werden auf Dauer. Das wird ein Riesenproblem und wenn man das nicht bündelt und verteilt, sehe ich da auch ganz, ganz schwierig, das irgendwie hinzukriegen. Was ich allerdings wahnsinnig positiv finde an der ELF, muss ich sagen, dass man in den letzten 5 Jahren so viel Geld generieren konnte, was man vorher nie geschafft hat.
Ja.
Also das haut mich auch immer wieder vom Sockel. Vielleicht liegt es nur an dem freien Fernsehen. Das mag schon sein, dass da Leute aufspringen. Aber, also weißt du, wir machen Football seit 40 Jahren in Deutschland und nie würde so viel Geld generiert, so viel Sponsoring, so viele Mäzen, so viele Menschen gefunden, die Investoren sind in den Sport, wo ich mir denke, alter Schwede, das ist schon echt eine Nummer, ne? Also das haut dich schon echt um, ne? Also das ist was, ja, und wäre schön, wenn der AfVD sich jetzt hinsetzen würde und sagt, naja, jetzt warten wir halt, was rauskommt, sondern wenn auch er proaktiv sich überlegt, was könnten wir denn da machen? Also ich weiß nicht, bin da auch nicht informiert und ich weiß es auch nicht, ob es da eine Taskforce gibt, wo man sagt, hey Leute, lasst uns mal zusammensetzen, überlegen, was können wir bieten, vielleicht von der ELF aus auch was. Also das wäre so meine Idee, einfach die nationalen Verbände wieder reinzukriegen oder mit dazu zu kriegen, weil am Ende werden diese vielen Ligen nicht so viele Spieler bekommen, wie sie brauchen.
Ja.
Und da ist ja der AfVD, die GFL auf einem ganz guten Weg. Das ist aber ein Thema für später nochmal, wenn wir darüber sprechen, die ja dann die Liga reduzieren, ihre Liga reduzieren.
Genau, da sprechen wir dann später auch noch drüber. Ja, da
Ja, genau.
gab's ja auch Neuigkeiten, ja.
Ja. Und dass man jetzt also eine Gruppierung hat, die Interessen der einzelnen Teams vertritt, das finde ich einfach eine ganz legitime Angelegenheit. Und das hat man ja schon mal probiert mit diesem FFA. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Warum die keine Chance hatte, das dann, warum man da jetzt eine zweite braucht, weiß ich auch nicht. Also, das,
Ja.
keine Ahnung. Aber auf alle Fälle ist der Streit nicht gut, ne? Also, das hilft unserem Sport einfach nicht, ne? Und wenn alle immer sagen, es geht uns um den Sport, ja, dann müssen sie jetzt zeigen, ne? Dann müssen sie jetzt zeigen, ob es ihnen um den Sport geht oder um einen Ego-Trip oder um schnöden Mammon oder worum geht es uns, ne? Worum geht es uns? Und unser Sport ist eben meiner Meinung nach noch nicht, leider noch nicht so weit, dass wir damit viel Geld verdienen.
Das ist das Ding, ja.
Ja, genau. Aber da sind auch, da kann man jetzt im Nachhinein, und da war ich ja ganz lange involviert, da muss ich einfach auch dem AfVD die Schuld geben. Also das sage ich, das sind ganz große Versäumnisse gewesen. Das hätte man anders machen können, wenn ich sehe, wie viel Geld auf der Straße liegt und die ELF jetzt generiert hat. Dann hätte man schon vor vielen Jahren auch diesen Sport anders vielleicht entwickeln können. Aber das muss man, glaube ich, schon auch so sagen dürfen, dass man da bestimmt ein bisschen geschlafen hat, was falsch gemacht hat. Und du siehst es ja auch jetzt. Ich ziehe da immer meinen Hut vor dem Jörg Dressler, der da ja in Dresden echt eine tolle Sache aufzieht, ne? Und das gut macht. Überleg mal, der hat jetzt, also ich habe das letztes Jahr, glaube ich, gelesen, hat er das tausendste Mitglied gezeichnet. Meine,
Okay.
das ist doch das, ja, das ist ein
Ja.
Großverein. Die Dresden
Ja.
Monarchs sind ein Großverein geworden. Und da kann ich nur sagen, ja, das ist der Weg, das ist, also unglaublich, ne? Und damit kannst du arbeiten mit 1.000 Mitgliedern. Überleg mal die Mitgliedsbeiträge alleine, ne? Was du da kannst du einen Mitarbeiter haben und der Jörg macht es ja super. Also da ich kenne den noch als Spieler. Ich kenne den Jörg Dresser noch als Spieler und verfolge seit vielen Jahren seinen Werdegang, wie toll der das aufgebaut hat. Und ja, mit Geduld. Ich weiß nicht, ob ich die Geduld gehabt hätte, ob ich das durchgehalten hätte. Weil wir Trainer, wir wollen ja unser Footballwissen immer schnell weitergeben. Es muss ja schnell gehen. Du willst ja dann Erfolg haben, du willst gewinnen. Das ist die eine Seite. Und so ein Manager, der also mit unglaublicher Geduld und solchen Sachen hat der Jörg Dresser das dort in Dresden aufgebaut. Ne? Den
Ja,
sollte man
und
vielleicht auch, ich muss den mal anrufen, den holen wir in den Podcast, den Jörg
ja,
Dresser.
gerne, mach das doch mal. Die tragen ja auch den GFL Bowl aus dieses Jahr, also
Ja,
am
und
11. Oktober, also von dem her, das können wir auf jeden
ich
Fall mal
sollte
machen,
vielleicht
ja.
gleich anrufen, jetzt in den Podcast rein.
Holen wir gleich mit rein, holen wir gleich mit rein, so ganz spontan. Ja, wär echt
Nein.
interessant, das können wir auf jeden Fall machen, Martin, ja.
Ja.
Ja, es gab ja dazu jetzt auch noch ein paar Diskussionen, unter anderem, ja, es hat der Sebastian auch mal kurz auf Twitter so ein bisschen zusammengefasst oder so kurz mal erwähnt, dass im Rheinfire Podcast von Radio Duisburg hat der Owner Martin Wagner da auch in der Ausgabe zur EFA verkündet, dass ein Owner aus den 8 Teams jeden Morgen darüber nachdenkt, ob er heute abschließen soll oder nicht. Sehr hörenswerter Podcast auf jeden Fall. Und auch der Thomas Kössling, Sportdirektor der Frankfurt Galaxy, hat sich im Out of Bounds Club eigenen Podcast dazu auch geäußert, zu dem ganzen Thema, dass es halt eben um mehr Mitspracherecht, mehr Standards und damit auch, dass das Produkt besser funktioniert. Ja, Martin, was sagst du? So zu dem auch, was Thomas jetzt gesagt hat.
Ja, und wenn ich es alles so höre, auch der Martin Wagner, wir hatten den René bei uns, ne? Da gibt's so viele echt tolle Football-Enthusiasten. Und
René
wenn
Engel,
du das jetzt so vorliest, dann ärgere ich mich darüber, dass man das jetzt schon jahrelang vorher zugelassen hat, dass all diese Ideen, diese Energie, diese Leute, dass die alle damit reinkommen und wir nicht schon viel früher da auch in der GFL als auch national da vielleicht weitergekommen wären, ne? Und was gemacht haben. Das ist, finde ich, so toll, dass es da dieses Produkt jetzt braucht und gebraucht ist. Also die ELF ist zweifelsohne eine ganz wichtige Liga in der deutschen Football-Geschichte geworden. Jetzt sehen wir halt, dass es vielleicht ist es mehr Schein als Sein, ne? Vielleicht ist einfach dann doch diese, und die Medien, die blenden natürlich, ne? Die Fernsehbilder sind toll, ganz klar, aber die zeigen natürlich nicht, wie ist der Standard in dem Team? Wie werden die Spieler behandelt? Ist da alles, haben die auch wirkliche Facilities? Haben die ihre Meetingräume und so weiter? Weil was natürlich immer witzig ist, ist natürlich, die Liga professionalisiert sich, aber es sind nur wenige echte Profis drin. Und selbst ein echter Profi, denke ich, wird wahrscheinlich mit dem Gehalt nicht auskommen können, ne?
Schwierig, ja.
Wahrscheinlich, ne?
Ja.
Vielleicht hat sich's in den letzten 3 Jahren völlig verändert, in den letzten 2, 3 Jahren, aber als ich dabei war, da war das also noch lange nicht so, dass man davon wirklich von Profisport reden konnte, aber es wird so verkauft und das ist unser Zeitgeist, soziale Medien und kleine Filmchen und toll und dann wird so, also wo ich immer ein bisschen schmunzel, ich find's ja schön und ich find's toll, dass die Leute sich dann auch darstellen trauen, ist, das ist ja so eine Sache, in der NFL hat es angefangen, dass eben die Spieler beim Ankommen zu den Spielen fotografiert werden.
Ja.
Also wo das angefangen hat. Und dass die ELF das dann übernommen hat. Und klar ist es wichtig, ne? Die Spieler fühlen sich so. Die Spieler fühlen das. Das war früher, vor ganz vielen Jahren, viele können sich da gar nicht mehr dran erinnern, war das immer ein riesiges Thema mit dem Medical Tape. Weiß nicht, ob das, also jeder weiß, dieses Tape, dieses medizinische Tape, das man bei Verletzungen macht. Und da hattest du als Cheftrainer dann mit den Physiotherapeuten, den Präsidenten immer diskutieren, aber das ist viel zu teuer, die machen das über die Schuhe drüber, die brauchen das gar nicht. Aber wenn du die NFL-Spiele angeguckt hast, dann hatten die das drüber. Also die hatten das einfach drüber. Und unsere jungen Spieler wollten sich so fühlen. Das ist eine wahnsinnige Emotion dabei, ne? Und die wollten eben auch so sein wie die. Und dann musstest du als Trainer immer kämpfen und dann war immer diese Kreation, if you look good, you feel good, you play good. Und das hat natürlich etwas, ne? Das soll jetzt nicht übertrieben werden, ne? Da kann er auch Kreppband nehmen oder da drüber, ne? Darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass die Spieler etwas nachahmen und sich dabei gut fühlen. Was dann der Einzelne, der Trainer, der Funktionär darüber denkt, es sei doch einmal dahingestellt. Aber worum geht's mir, wenn ich dann den Kampf aufnehme mit dem Präsidenten oder dem Physiotherapeuten? Die kamen immer, es hat überhaupt keinen Nutzen. Das weiß ich selber, dass es keinen Nutzen hat.
Naja.
Aber es geht um ein Gefühl, verdammt noch einmal. Und wenn Menschen diese Leidenschaft, dieses Gefühl nicht verstehen, dann werden sie nie gut einen Sport managen. Ich geh da mal mit der Gießkanne über alle Sportarten. Wenn ein Uli Hoeneß nicht wüsste, was einen Spieler geplagt hat und wo er ein Problem hatte, dann hätte er nicht so viel für seine Spieler getan. It's about care about a player.
Ja.
Wie du mit ihm umgehst und ja, es ist einfach, die wollen da sein und ja, die haben ganz viele Zuschauer und dann wollen sich präsentieren und da musst du schon auch ein spezieller Mensch sein. Ne? Ich habe manchmal zu dem Präsidenten gesagt, willst du da raus? Oder einen Physiotherapeuten, willst du da jetzt raus? Komm, jetzt geh raus auf die Bühne. Du stehst da draußen, mach. Dazu musst du dich gut fühlen, dazu willst du dich gut fühlen. Und wenn du dich gut fühlst, spielst du auch viel besser. Hast ein anderes Selbstbewusstsein, das strahlst du schon aus. Wir reden über Körpersprache. Journalisten dann, ja, die Körpersprache von dem sagt es und das auch. Ja, vielleicht hat er genügend Tape bekommen. Vielleicht hat ihm vorher in keiner Kabine gesagt, das brauchst du nicht. Und das sind ja so Dinge, damit kippst du einen Spieler ganz schnell.
Ja.
Wenn der sagt, ah, ich brauche das und das, weil er vielleicht am Wochenende vorher in der NFL einen gesehen hat, der hat jetzt dies und jenes. Und dann kommt er Diese ganzen Bemalungen im Football, ne? Wenn sie ins Gesicht, die Farbe, der
Ja.
eigentliche Grund war meines Wissens mal, so hat man mir das in den USA in den 90er Jahren gesagt, ist, wenn wir im Dreipunkt stehen und wir schauen nach oben, dass sich die Sonne im Schweiß nicht spiegelt. Deswegen hat man die zwei Striche unter
Genau,
den
genau.
Augen. Und zwischenzeitlich sehen die ja komplett schwarz aus mit irgendwas noch rein und blitzen. Ja, und wenn die das aber brauchen und dadurch gut spielen, meine Güte, what the heck?
Ja. Sollen sie machen.
Ja.
Ja, so entstehen ja neue Trends, die sich dann entwickeln. Neuer
Ja,
Hype,
genau.
ja.
Und dann ist es halt so, ne?
Ja. Naja. Ich wollte auch noch mal kurz auf die Zusammenfassung vom Statement auch noch von der EFA eingehen, das jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde. Und zwar steht dann so selber im Fazit dann drin: Die Liga hat es in den vergangenen 5 Jahren nicht geschafft, das operative Niveau, die wirtschaftliche Stabilität oder die Rahmenbedingungen für sportlichen Erfolg, nachhaltig zu verbessern. Trotz wachsender Fanbases ist es nicht gelungen, verlässliche Partnerschaften mit Sponsoren aufzubauen oder zentrale Einnahmen fair und transparent zu verteilen. Neue Franchises wurden ohne fundierte Prüfung aufgenommen. Wirtschaftliche Schieflagen und Insolvenzen waren die Konsequenz. Als Folge leidet der sportliche Wettbewerb. Spieler sind einem erhöhten Verletzungsrisiko ausgesetzt und das Vertrauen von Investoren, Partnern und Fans schwindet zunehmend. Die Franchises der EFA können und werden diesen Kurs nicht länger mittragen. Wir fordern eine grundlegende Neuausrichtung der Liga mit echter Transparenz, wirtschaftlicher Fairness und struktureller Verantwortung. Die EFA fordert erstens volle Transparenz über zentrale Verträge und Einnahmenströme, TV, Sponsoren, Merchandising. Zweitens eine faire, strukturierte Beteiligung der Franchises in den Ligaeinnahmen. Drittens klare Regelungen zu Interessenskonflikten und Eigentumsverhältnissen. Viertens Mechanismen zur Unterstützung wirtschaftlich schwächerer Standorte. Fünftens den Aufbau einer partnerschaftlichen Ligastruktur. Aus den Erfahrungen der letzten 5 Jahre heraus zweifeln wir ernsthaft an der Dialogbereitschaft und Reformfähigkeit des aktuellen Ligamanagements. Daher behalten sich die Mitglieder der EFA ausdrücklich vor, alle Optionen zu prüfen, die dem langfristigen Erhalt und der Weiterentwicklung ihrer Organisationen dienen.
Ja, das ist schon mal eine Ansage, ne?
Ja, das ist eine Ansage. Schauen wir mal, wie es sich entwickeln wird.
Schauen wir mal, wie es entwickeln wird. Genau.
Ja, dann gehen wir mal noch weiter. Es war noch ein anderes Thema. Die Hamburg Sea Devils werden gegen Rhein Fire nicht im Volksparkstadion antreten. Ja, Martin, was sagt uns das? Das
Ja,
ist auch ein Rückschritt.
das ist katastrophal. Also, egal aus welchem Grunde das jetzt ist, ne? Es heißt, die Konzerte haben den Rasen ruiniert. Ja, glaube ich nicht, weil du kannst auch ein Fußballspiel danach. Also ich glaube, dass der Veranstalter, wenn er so etwas vermietet, darüber Bescheid weiß und das
Ja.
dann auch entsprechend einplant und weiß, wie er das dann machen kann oder wenn nicht. Weil normalerweise, also so würde ich jetzt argumentieren, hast du ja einen Vertrag mit denen. Und so wie du deinen Vertrag einhalten musst, müssen ja auch die ihren Vertrag einhalten.
Ja.
Und die Regressforderungen willst du dann nicht haben, wenn du letztes Jahr waren es 30.000, die da drin waren.
Vorletztes Jahr, letztes Jahr, ja, weiß es gar
Ja,
nicht mehr,
genau.
ja.
Und wenn du dann sagst, puh, aber ich hätte hier 30.000 Leute reinbekommen, jetzt möchte ich bitte mein Geld haben. Ich glaube nicht, dass das von der Veranstalterseite her so leichtfertig gesehen wird. Das sind ja auch Profis. Wobei, hey, man weiß manchmal nie bei Profis. Ne? Da denkst du, oh, das sind Profis. Und dann am Ende merkst du, die haben aber gar nichts gedacht dabei. Also wissen wir nicht. Wenn es natürlich wirklich aus dem heraus ist, dass es nicht genügend Karten verkauft würden, dann, Johannes, haben wir ein Problem.
Ja.
Dann ist der Hype vorbei. Dann ist es rum mit dem Hype und dann wird es schwierig und dann fängt eben jetzt der Aufbau an. Dann musst du halt kleine Brötchen backen und musst sagen, okay, gut. Und wenn dir das in dieser Liga passiert, dann vergleichst du dich mit der GFL und dann hast du kein Alleinstellungsmerkmal mehr und das ist ein Problem. Das ist, glaube ich, schon, das wäre ein riesiges Problem. Jetzt wollen wir das mal einfach ausblenden und sagen, das ist nicht passiert.
Ja, Sagen wir, es lag an, was war es, Imagine Dragons, die mit ihrem Konzert den Platz so zerstört haben. Ja.
Ich glaube, die meisten haben einfach nur geglaubt, sie spielen im Volkspark, aber das war schon. War noch vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr oder sowas. Nee, ernsthaft. Das ist für ein Unternehmen natürlich eine Katastrophe. Für ein Unterhaltungsunternehmen ist das eine Katastrophe.
Ja, absolut.
Braucht man nicht drüber reden. Das ist nicht gut.
Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, ja. Ja, sonst noch auf die Spiele an sich wäre ich jetzt nach dem nächsten Thema drauf eingegangen, weil ich wäre noch auf die GFL eingegangen, wo es jetzt offiziell mit der Reduzierung der Liga, wir haben ja schon vor ein paar Monaten mal grob drüber gesprochen, was so die ersten Entwürfe sind. Und das wurde jetzt eben nach außen getragen. Es wird wohl erst 2028 dann mit 12 anstatt mit 16 Mannschaften gespielt werden. Es gibt auch einen Podcast dazu.
Ja, lass mich da kurz einhaken,
ja?
Weil wir ja immer sagen oder oft dann sagen, ja, es muss doch schneller gehen, das kann man doch gleich umsetzen. Das kann man eben in einem Verband nicht. Das geht nicht, sondern in einem Verband gibt es Statuten und an die muss man sich halten. Und wenn du eben etwas fürs nächste Jahr machen möchtest, hättest du es letztes Jahr schon vorher erarbeiten müssen. Und das, was du jetzt erarbeitest, geht natürlich nicht mehr für die 26er-Saison, sondern wird dann auf die 27er überspiegelt. Und das ist auch richtig so. Aber du siehst, also jetzt an diesem einfachen Beispiel finde ich es ganz deutlich, bist du eine eigene Liga, kannst du machen, was du willst, wenn du dir einig bist oder eben von oben herunter und sagst, jetzt sieht man aber am Thema oder am Beispiel ELF und EFA auch ganz deutlich, das führt aber auch zu Missstimmung unter den Teilnehmern.
Ja.
Und in der GFL ist es eben andersherum. Da hat man sich Verbandstrukturen gegeben. Ja. Und aus diesen Strukturen heraus arbeitet man. Und dann hat man auch das Einverständnis der Mitglieder damit eingeholt. Und es geht um Abstimmungen und so weiter. Und das ist natürlich schon auch ein toller Prozess, den wir ja in Deutschland in ganz vielen Bereichen nach 45 uns aufgebaut haben.
Ja, das stimmt, ja.
Wollte ich nur einfach mal so anmerken.
Ja. Ja, ich habe dazu gleich auch noch was. Und zwar, also da gibt's eine Podcast-Folge auf dem This is GFL Football. Da war dann der Vorstandsvorsitzende des Ligaverbunds GFL, Axel Streich, war da zu Gast und hat darüber berichtet. Und er hat ihm gesagt, ja, er weiß gar nicht, woher das mit 2027 gekommen ist. Sie hatten ja immer als Ziel bis 2028, dass es eben dann soweit ist. Und die hatten halt den Hauptvorschlag, der ist dann schon ein bisschen härter gemacht hätte, da hätten dann einmal dann 5 Mannschaften absteigen sollen und jetzt hat man sich eben drauf geeinigt, weil es gab dann wohl bei der Abstimmung auch nochmal Diskussionen, dass eben das nochmal gestreckt wird, dass in 2 Jahren dann jeweils, also 2x3 Mannschaften dann absteigen und ja, das war dann so der Wunsch aus den ganzen Teilnehmenden von dieser Abstimmung. Also es waren, glaube ich, 29 von 30 Mannschaften waren vertreten, 2 hatten sich enthalten dann am Ende von der Abstimmung her und der Rest hat damit zugestimmt. Ja.
Das ist ein struktureller Prozess, der da eben vollzogen wird und das ist halt eine langjährige erarbeitete Angelegenheit.
Genau. Und er hat eben auch so gemeint, ich weiß nicht, wie man es genau nennt, ob das dann auch ein Vertrag ist oder Lizenz oder so, aber es wird immer fürs nächste Jahr das alles dann eben unterschrieben, machen auch die ganzen Mannschaften. Von dem her hätten die das jetzt gar nicht sofort schon ab der nächsten Saison umsetzen können, außer alle Mannschaften hätten zugestimmt, diesen zuvor unterschriebenen, ich sag's mal, Vertrag, dann jeder nochmal zu verändern. Ja.
Ja, meistens ist es eine Satzung, die da gültig ist in solchen Bereichen. Ja.
Ja, ich fand es auf jeden Fall ganz spannend. Also es wird halt dann in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 3 Absteiger geben. Und auch, was sich auch verändern soll, ist dieses Auflösen von dem Regionalprinzip. Also Nord-Süd wird es weiterhin geben, aber die Grenze wird jetzt nicht mehr speziell anhand von irgendwelchen Bundesländergrenzen definiert, sondern es kann eben auch mal sein, dass dann die dass es halt dann vielleicht nur jeweils 6 Mannschaften sind, aber dass dann die Grenzen anders gezogen werden innerhalb von Deutschland, weil eben auch gesagt hat, er kennt jetzt eigentlich keine, ich nenne es mal Bundesliga, die in anderen Sportarten, die dieses Nord-Süd-Ding anhand von, okay, da ist jetzt die Grenze zwischen Bayern und Thüringen und deswegen ziehen wir da jetzt, Bayern und Sachsen, deswegen ziehen wir da jetzt die Grenze rein, ja.
War vielleicht zur Einführung ein wichtiger Schritt, ein richtiger Schritt.
Ja.
Und jetzt eben in der Entwicklung tatsächlich besser. Und vielleicht kann man damit auch mal das Nord-Süd-Gefälle so ein bisschen aufsplitten. Denn gerade, also zeitlang war das ja mal ein bisschen aufgelöst, vor allem durch die Unicorns. Aber dieses Jahr sieht es ja wieder so aus, als würde dieses Nord-Süd-Gefälle ganz stark kommen. Und vielleicht bricht man das dann damit so ein bisschen und vermengt oder vermischt die Teams und die Leistungsstärke dann damit.
Ja.
Guter Gedanke. Guter Gedanke.
Ja, und da ist es auch noch in dem einen Artikel, vielleicht habe ich es falsch zitiert gerade, aber da ergibt sich durch Auf- und Abstiege ein zahlenmäßiger Überhang einer Regionalgruppe nach heutiger Prägung. Dann wird die Gruppengröße auf jeweils 6 ERIMA GFL beziehungsweise 8 GFL 2 durch Zuordnung von einem oder mehreren Teams zu ihrer aus heutiger Sicht regionalfremden Gruppe hergestellt. Ja. Ja, na, schau mal. Und was auch kommen soll, das ist ein Infrastrukturkatalog. Da geht es eben dann in so einem Punktekatalog mit einem Bewertungssystem, ob das jeweilige Team, was dann in der jeweiligen Liga spielen möchte, ob eben die Spielstätte dazu praktikabel ist, um auch die Lizenz zu erhalten. Also sollen nur Stärken und Schwächen verschiedener Spielorte mit einfließen, so dass eben auch fehlende und schlechte ausgeprägte Bestandteile eines Stadions so das vorhanden sein oder die gute Qualität anderer Bestandteile in der Gesamtbewertung ausgeglichen werden können. Schauen wir mal.
Ja. Das hört sich doch schon mal gut an, alles.
Ja, bin gespannt, wie sich's entwickeln wird.
Aber daran sehen wir ja auch, dass es der GFL gut getan hat, dass es eine ELF gibt. Da ist Bewegung, da kommt Bewegung. Die haben sich sortiert und fangen an, jetzt loszumarschieren. Toll zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Klar ist dann immer erstmal, wenn was Neues passiert, dann ist erstmal Aufruhr und Widerstand. Dann irgendwann ist Akzeptanz und dann sagt man, okay, jetzt greifen wir an. Was können wir verändern? Und wo geht's hin, ja.
Und leider ist man eh immer erst hinterher.
Sowieso. Hinterher hat man es immer besser gemacht. Dann hätten wir es besser machen können, ja. Genau. Dann hätte ich gesagt, wir gehen mal noch kurz aufs letzte Wochenende ein, auf die letzten Spielergebnisse in der ELF. Die Munich Ravens gewinnen 34-20 gegen die Helvetic Mercenaries. Stuttgart Surge gewinnt 54-39 gegen die Frankfurt Galaxy in Frankfurt. Martin, also die Surge bleibt oben dran.
Ja, bleibt dran.
Klar, Galaxy hat nicht das einfachste, oder hat jetzt nicht die stärkste Saison, aber ja.
Wobei ich das Ergebnis jetzt nicht ganz so dem Spielverlauf nach sehe, weil es war lange eng, es war längere Zeit eng.
Ja.
Und irgendwann aber ist die Surge dann tatsächlich davon gelaufen und irgendwie haben das Backfield ist nicht mehr ganz so hingekriegt. Ich suche jetzt gerade so die Statistik, wo man das dann auch sieht. Da haben wir es ja genau. 14-7, 14-13, 14-7 und dann 12-12. Nee, stimmt gar nicht. Im letzten Quarter war es sogar noch ausgeglichen. Da ist es sogar noch ausgeglichen geworden. Also vorher im ersten und im dritten Quarter sind sie eigentlich davon gelaufen. Ne? Zweimal, aber nie so, dass du sagst, hey, das ist jetzt hoffnungslos, sondern halt einfach, ja, muss man jetzt mal sagen, an dem Tag die Verteidigung. Ne? Wenn du 39 Punkte gegen Surge machst, dann ist dein Angriff schon mal nicht schlecht.
Ja, ja. Da waren sie auch auf Augenhöhe. Also von den Total Yards 488 hatte die Surge und die Galaxy 466. Also das passt eigentlich. Auch von den vom Passing Yards 358 Surge und 350 Galaxy. Ist echt stark, ja. Hatten halt ein paar mehr Penalties, die Galaxy, aber mehr Third-Down-Conversions. Sie hatten 9 die Galaxy und die Surge 6 dann. Ja. Und Time of Possession sogar 2 Minuten mehr wie die Surge dann. Also die hatten 32 Minuten und die Surge 28, das heißt 4 Minuten mehr eigentlich Spielzeit.
Ja, ist schon mal was passiert, ne?
Ja. Genau.
Ja.
Ja, dann haben wir am Samstag noch die Enthroners 22-49 gegen die Madrid Bravos verloren. Am Sonntag war dann das Spiel Vienna Vikings gewinnt 40-33 in Paris bei den Musketeers.
Da haben die Vikings ihren Anspruch mal ganz klar gefestigt und gezeigt, ne?
Das sind jetzt 7-1, ja. 7 Siege, eine Niederlage, ja. Die Musketeers haben jetzt 5-3.
Ja, einfach auch, weißt du, einfach nur, man hat dort einfach ein Statement gesetzt, zu sagen, hey, wir wollen die Nummer 1 sein, ne? Und gegen Paris, das ist einfach eine tolle Mannschaft in Paris. Und da dann 40-33 zu gewinnen, das heißt schon was, ne?
Ja. Ja, und die Vikings sind auch im Third-Down-Conversion richtig stark gewesen in dem Spiel. Die hatten 6 Third-Down-Conversions und Paris nur 1. Also das zeigt sich schon auch von Time of Possession. Die hatten 35 Minuten und Paris 25, also 10 Minuten Länge in Ball auch. Aber dafür war es wirklich knapp eigentlich, weil so die Total Yards waren 387 für Paris und 393 für die Vikings. Das war eigentlich ausgeglichen.
Und ziemlich ausgeglichen, ja.
Ja. Dann haben noch die Berlin Thunder 45-2 gegen die Cologne Centurions gewonnen in Köln. Also das Spiel hat stattgefunden, weil wir das letzte Mal das Thema hatten, ob die wieder ohne Übernachtung den Trip dann machen müssen. Und dann war das ganz knappe Spiel. Rheinfire hat 24-25 ganz knapp verloren in Kopenhagen gegen Nordic Storm. Muss wohl auch richtig gute Einschaltquoten gehabt haben, das Spiel. Nein, ja, war ja auch richtig knapp dann.
War ein spannendes Spiel, ja.
Ja, und anscheinend, ich habe was gehört, so weiß ich nicht genau, ob das stimmt wirklich, ich habe es nur so am Rande gehört, dass wohl Jadrian Clark dann auch ein paar Rheinfire-Fans so zu sich zum Grillen irgendwie eingeladen hat am Abend vorher oder am Spieltag dann danach oder so irgendwie. Also ja, hört sich auf jeden Fall da recht interessant an, aber Nordic Storm ist jetzt 7-0. Also
das ist schon auch eine Ansage für einen, fürs erste Jahr, ne?
Ja, ja. Ja, und Jadrian Clark richtig stark, 304 Yards, 4 Touchdowns, also Passing Yards, ist schon stark, ja.
Ja, hat aber auch eine gute Offense-Line, ne? Also wenn du das siehst, wenn du da das Spiel anschaust und siehst, wie die blocken, das ist schon echt stark, ne? Also das ist schon, die haben das gut gesteuert alles.
Ja, ja. Aber in dem Spiel war es jetzt so, dass Nordic Storm hat nur eine Third-Down-Conversion geschafft und Rheinfire 6, aber ja.
Okay, ja, manchmal hilft es nicht, ne?
Manchmal hilft es nicht, ja. Ja. Nee, so war Nordic Storm halt auch Total Yards, haben sie 406, Rheinfire im Verhältnis dann nur 257, Passing Yards hat Nordic Storm 303, Rheinfire 155, also Jeffries hat 155 Passing Yards geworfen. Ja, Rushing Yards waren ausgeglichen mit jeweils 103 zu 109. Ja.
Ich finde, der Jeffries kommt auch immer besser rein. Also am Anfang hat man immer gesagt, ja, ist ein wenig, aber der hat sich jetzt an das System gewöhnt, an die Leute gewöhnt, der spielt jetzt immer souveräner.
Ja. Ja. Ja, ist doch gut.
Ja.
Und dann noch ein knappes Spiel auch. Rottler Panthers gewinnen 41-37 gegen die Prague Lions. Prague Lions sind jetzt 4-4, Rottler Panthers 5-3. Also Prag hat sie jetzt auch gemacht, oder? Mittlerweile. Also knappes Spiel
also
gegen Rottler.
Also da ist die Frage, ja, ich glaube, dass da beides passiert ist. Also Prag wird besser, das sieht man deutlich. Ja. Auch wenn du sie spielen siehst, die haben bessere Athleten einfach auch.
Ja.
Und bei den Panthers, da bin ich mir nicht sicher, die kippen so ein bisschen nach unten, aber auch das ist ein natürlicher Prozess, wenn jemand, also die haben die ersten 3 Jahre wirklich immer versucht, den Bowl zu gewinnen oder ins Endspiel zu kommen, haben es nie geschafft. Da kann jetzt einfach mal die Luft kurz raus sein, bis man konsolidiert, sich wieder fängt und dann nochmal angreift.
Ja. Naja.
Das kann doch schon so ein Grund sein, denke ich.
Ja, mein Prag hat dann auch im vierten Quarter, waren sie eigentlich 37-34 ja noch vorne und dann haben halt die Panthers in der letzten, also 14 Sekunden vor Spielende noch einen Touchdown gescored und auf 41-37. Ja, ja. Also hätte Prag auch gewinnen können.
Ja, hätten sie auch gewinnen können, ne? Ja, auf alle Fälle.
Ja, also von den Statistiken war Prag echt stark. Also Total Yards 477-396, Passing Yards 327 für Prag, 185 für die Panthers. Also da war der Quarterback, der Smith, echt stark von Prag mit 327
Passing Yards. Ja, das glaube ich, ja. Ja.
Gut, dann wäre das mal so der Abschluss vom Rückblick. Dann machen wir noch einen Ausblick aufs Wochenende, und zwar am Samstag spielen die Vikings gegen die Pandas, Wrocław Panda in Polen. Schauen wir mal, müsste eigentlich Wien dann machen, auch wenn es auswärts ist. Dann die,
ja, das sollte schon machbar sein. Ne?
Dann die Galaxy fährt nach Köln zu den Centurions. Die Munich Ravens spielen in Innsbruck bei den Tirol Raiders. Das könnte auch ein gutes Spiel werden.
Ja,
München 7-1, Raiders Tirol 5-3. Schauen wir mal. Dann am Sonntag spielt Nordic Storm in Berlin bei der Thunder. Madrid Bravos spielen in der Schweiz bei den Helvetic Mercenaries. Rheinfire spielt gegen die Hamburg Sea Devils, welches Spiel ja jetzt im Hohe Luftstadion stattfinden wird, was wir schon besprochen haben. Und die Paris Musketeers spielen in Stuttgart bei der Surge um 16.25 Uhr.
Ja.
Stuttgart 6-2, Paris 5-3. Da geht's.
Interessantes Spiel.
Geht zum ersten Platz, Martin, hätte ich gesagt.
Also, weil
in der ELF West ist Stuttgart Surge gerade vorne mit 6-2 und dahinter ist in Paris mit 5-3. Dann kommt noch die Galaxy Frankfurt mit 3-5. Sieht aktuell so aus, wie wenn die größtenteils raus wären, aber ja, also wenn.
Ja, noch sind sie mit dabei, ne? Also im Rennen. Aber das wird ein Wahnsinnsspiel.
Ja, also wenn da Stuttgart ins Finale kommen möchte zu Hause, dann muss man gegen Paris gewinnen. Schauen wir mal.
Wenn du das Finale willst, musst du gegen alle gewinnen irgendwann mal.
Ja, klar. Aber ich sage jetzt mal, wenn du jetzt gegen Paris verlierst und dann zieht Paris nach, dann wird es natürlich schon knapp.
Dann wird es schwieriger, ja.
Ja, weil dann
müsste Paris gleich an erster Stelle sein, weil sie das Hinspiel gewonnen haben, ne?
Das kann sein, ja. Genau, das war ja dieses 6-0-Spiel, oder? War doch das?
Mhm, genau.
Ja. Genau. Also von dem her, ja. Schau mal, genau, hier habe ich es am 25.05. 6-0 in Paris. Paris.
Und also starkes Ding.
Genau, das wird für mich jetzt aktuell das spannendste Spiel vom Wochenende. Und dann spielen noch die Fairwine Throners gegen die Prague Lions. Er war mit 0-8, Prag mit 4-4. Also Vorteil liegt bei Prag. Schauen wir mal.
Ja, genau.
Kommen wird.
Die Vorschau für die GFL hast du auch, weil die waren ja jetzt spielfrei gegen Nationalmannschaft, aber die gehen jetzt auch wieder, kommen auch ins Geschehen zurück.
Genau,
ne?
Da könnte sogar sein, ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, wann welche Konferenz kostenlos übertragen wird, aber das sind jetzt gerade ein paar Spiele, die parallel stattfinden. Also von dem her, am Samstag um 16 Uhr jeweils, also spielt jetzt die Munich Cowboys gegen die Straubing Spiders, die Kiel Baltic Hurricanes gegen die Braunschweig New Yorker Lions, die Ravensburg Razorbacks gegen die Dresden Monarchs, die Schwäbische Unicorns gegen die Potsdam Royals, könnte spannend werden.
Ja.
Und die Saarland Hurricanes gegen die Berlin Rebels, alle um 16 Uhr am Samstag. Also ich gehe stark davon aus, dass da eine Konferenz ist. Aber
ja, und das sind alles auch Interkonferenzspiele, ja, das ist bestimmt interessant, ja.
Ja.
Ja,
ja gut, du hast jetzt die Unicorns gegen Potsdam Royals.
Mhm.
Ja, schauen wir mal.
Und am Sonntag dann noch Paderborn gegen Hildesheim.
Genau.
Und Allgäu gegen Pforzheim.
Gegen die Wild Dogs, ja.
Ja.
Ja, auch jeweils spannende Spiele.
Ja.
Mal gespannt, ob Schwäbisch Hall zu Hause eine Chance hat gegen die Potsdam Royals. Mein Potsdam hat jetzt auch schon einmal verloren, damals gegen Düsseldorf Panther. Haben die Unicorns eine Chance gegen Potsdam? Die 6-1 sind, Unicorns sind 4-2.
Die Südgruppe ist schon echt eng. Also da ist ja fast noch alles drin. Ne? Straubing ist ziemlich abgeschlagen, aber ansonsten ist da noch viel Musik drin. Ne? Ja. Was halt wieder in der GFL ist, und ich bin mir sicher, auch daran wird gearbeitet, dass man halt so unterschiedliche Spielanzahlen hat. Ne? Also die Ravensburg hat erst 5 Spiele, Allgäu hat erst 5 Spiele, München hat 7 Spiele, Saarland hat 8 Spiele, Schwäbisch Hall hat 6 Spiele. Also
naja.
Überhaupt nichts sagen.
Ja, stimmt, die kommen jetzt am 3 Spiele weniger wie die Wild Dogs. Ja. Naja.
Und im Norden hat gar keine 8 Spiele bis jetzt.
Ja, da ist der Spieltag ein bisschen anders aufgebaut dann, die ganzen Spiele. Okay, Martin.
Okay.
Dann hätten wir es wieder für heute. Vielen Dank wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was mit dem Projekt mit Schuhen und Matten entstehen wird.
Ja.
Und dann vielen Dank schon mal fürs Zuhören, fürs Einschalten. Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Und habt ein schönes Wochenende. Und bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Ciao.